Deutschlandfunk Interview.
Extremwetter, das ist das Stichwort, von dem wir auch in Deutschland in den letzten Sommern Kostproben bekommen haben. 2018 zum Beispiel ein extrem trockener Sommer, 2021 dann ein Sommer mit Flutkatastrophen an Aar, Erft oder Wupper. Dieses Jahr wieder Rekorddürren und auch wenn nun für heute im Westen des Landes wieder etwas Regen angekündigt ist, bleibt die Frage, wie sich das Wetter wandelt und wie wir uns darauf einstellen können, ein großes Thema. Am Telefon dazu Professor Roland Müller. Er leitet das Umwelt- und Biotechnologische Zentrum des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Er befasst sich speziell mit Wasserressourcen und Wassermanagement. Guten Morgen, Professor Müller.
Ja, schönen guten Morgen.
Flutsommer und Dürresommer im Wechsel, aber eben nicht mehr die früheren deutschen Sommer mit gemäßigten Temperaturen und Landregen. Ist das die Zukunft?
Ja, das hatte ja gerade auch Ihr vorangegangener Beitrag gezeigt. Wir müssen uns auf immer höhere Wahrscheinlichkeiten von Extremwetterlagen einstellen. Hoffentlich nicht immer in der extremen Auswirkung, aber wir brauchen auf jeden Fall Strategien, um mit Dürre, mit Starkregen, mit Hitze umzugehen. Und was wir heute noch als Extremwetterlagen bezeichnen können, in der Zukunft durchaus immer häufiger der Normalfall werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen jetzt überlegen, wie wir die Folgen des Klimawandels für uns erträglicher machen werden. Also wir müssen über Klimaanpassungsstrategien in den verschiedenen Domänen, also zum Beispiel in der Stadt oder im Land reden.
Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Erst nochmal der Blick aufs große Ganze. Zuletzt hatten wir hier in Deutschland gerade im Osten mehr Wassermangel als Wasserüberschuss. Und auch wenn aktuell im Westen Regen angekündigt ist, wird es dauern, bis die aktuell sehr niedrigen Flusspegel wieder steigen. Wird Wasser auch in Deutschland strukturell zur knappen Ressource?
Ja, damit ist es zu rechnen. Wir haben ja beispielsweise schon Dürresommer gehabt in den Jahren 18, 19 oder jetzt noch diesen Jahr wieder. Und wir müssen damit rechnen, dass wir mit Wassermangel umgehen müssen, aber gleichzeitig auch mit den anderen Extremwetterereignissen, eben Starkregenereignisse. Aus der Not kann man aber auch natürlich die Tugend machen. Wir müssen schauen, dass wir, wenn das Wasser im Überschuss bei uns zur Verfügung steht, durch Anpassungsmaßnahmen, durch Wasserspeicherung in dem Fall zum Beispiel, Grundwasserneubildung fördern, dass wir in den Städten das Wasser zurückhalten, dass wir dann in der trockenen Jahreszeit auch Wasser zum Beispiel für Bewässerungsaufgaben zur Verfügung haben.
Dann werden wir da jetzt konkreter, denn es ist ja in der Tat beachtlich, dass seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland die durchschnittliche Niederschlagsmenge gar nicht so stark verändert ist. Sie ist eher noch etwas angestiegen, aber sie fällt nicht mehr so gleichmäßig, wie das in früheren Jahren der Fall war. Starten wir also. Sie haben einiges angesprochen, wie man aus der Not eine Tugend macht. Wie könnte man denn Grundwasserspiegelanhebung konkret voranbringen?
Ja, und das ist zum Beispiel der Punkt, den man so als Schwammfähigkeit von Städten und Landschaft beschreibt. Ich denke mal, wenn wir in der Perspektive Landschaft schauen, ist es von extremer Bedeutung, dass wir so viel Wasser wie möglich versuchen, wieder zur Grundwasserneubildung auch einzusetzen. Das ist also das große Thema von Flussentgradigungen, dass verstärkt eben Wasser auch versickert werden kann und zur Grundwasserneubildung beitragen kann. In engem Zusammenhang steht auch das gleiche Phänomen in der Stadt, dass wir eben Städte entsiegeln, dass wir versuchen, Wasser sogar in den Quartieren zu halten. Das gelingt zum einen dadurch, dass wir auch hier das Wasser versickern können, direkt ins Grundwasser zur Neubildung, also auch hier lokale Beiträge schaffen. Auf der anderen Seite kann man das auch durch einfache technische Möglichkeiten stark unterstützen. Ich spreche hier die blau-grünen Wasserinfrastrukturen an, also beispielsweise Gründächer, durch eine intelligente Gestaltung von Innenhöfen, von Straßen, wo wir also Wasserspeicherung und Versickerung forcieren. Das ist möglich, das haben wir an vielen Beispielen eben auch nachweisen können. Und damit machen wir, wie Sie gerade gesagt haben, aus der Not auch eine Tugend. Das heißt, wir können das Wasser, was ja unser Problem darstellt, also zu viel und zu wenig, ist ja eins der Probleme des Klimawandels für uns, können wir Wasser zur Verfügung stellen, wenn wir es brauchen, jetzt zum Beispiel in dieser Jahreszeit kann Wasser gute Dienste für die Stadt leisten, indem wir es zum Beispiel als Bewässerungswasser einsetzen. Wir erhöhen die Kühlleistung von Städten. Wir stärken Bäume. Die Bäume können ihre Funktion in der Stadt wahrnehmen, Stichwort Schattenspende. Also ein Bündel von Maßnahmen, was wir in der Stadtplanung sehr, sehr frühzeitig umsetzen sollten und können.
Dann schauen wir noch mal etwas konkreter auf die Stadtplanung, weil wir da gerade sind thematisch. Das hat aber natürlich auch immer Folgen. In Städten wird gewohnt, Städtebau ist eng. Was Sie ansprechen, benötigt aber auch Platz. Platz für Renaturierung, Platz für Auffangmöglichkeiten. Wie kommen diese verschiedenen Ziele nicht in Konflikt miteinander?
Ja, das sind jetzt mehrere Themenblöcke, die Sie eigentlich ansprechen. Das große Thema, was hier drüber steht, ist für mich die Entsiegelung von Städten. Wir haben also die Entsiegelung, die Versiegelung von Städten ist ein Teil des Problems.
Beton und Ähnliches.
Durch Beton, das führt zum Beispiel dazu, dass wir die bekannten Hitze-Hotspots in bestimmten Stadtarealen finden, dass das Wasser bei Starkregenereignis, auch das andere Extrem nochmal zu nennen, kann zu lokalen Hochwasserereignissen hier führen, weil das Wasser nicht versickern kann. Diese Infrastrukturen können zum Beispiel durchaus helfen zu entsiegeln. Stellen Sie sich ein Areal vor, was bebaut ist und durch den Einsatz von Gründächern, von Wasserspeicherszenarien können wir mehr Wasser in dem Areal zurückhalten. Das muss man frühzeitig berücksichtigen. Relativ einfach geht das bei Neubauvorhaben, bei Neubauquartieren. Aber es ist auch möglich durch gezielte einzelne Maßnahmen im Bestand, dass man zum Beispiel über Muldensysteme, Regulensysteme Wasser frühzeitig abgreift und eben speichert, in der Stadt speichert, um eben die Vorteile abzurufen, die ich gerade benannt habe.
Das wäre der Blick auf die Stadt, aber die konkreten Folgen jetzt der aktuellen Dürre, die sieht man vor allen Dingen auf dem Land. Natürlich gibt es Hotspots in Städten, aber in der Landwirtschaft wird das Wasser ja ganz dringend auch zur Bewässerung gebraucht. Wenn ich Sie richtig verstehe, weil Sie ja auch von Renaturierung von Flüssen sparen, muss man auch hier umdenken. Das heißt, hier auch Landwirtschaftsflächen vielleicht zurückfahren, dort auch Wasserspeicher anlegen. Und auch hier gibt es ja Zielkonflikte.
Ja, der Zielkonflikt ist perspektivisch sicherlich der Umgang mit dem knappen Grundwasser, wenn man keine Bewässerung durch Regenereignisse mehr darstellen kann. Also die Frage ist, wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Ich denke, man muss das auch ergänzen, zum Beispiel durch die Forstwirtschaft der Zukunft. Alle Domänen müssen sich auf den Klimawandel einstellen. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung, hier mit Augenmaß zu überlegen, wie wir dieses doch hochkomplexe System, über das wir ja eigentlich sprechen, in den nächsten Jahren gestalten wollen. Also ich glaube, ganz wichtig wird es sein, Schutzmaßnahmen zu überlegen, um die Extreme abzupuffern auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man natürlich vermeiden, weiterhin den Klimawandel durch Ressourcenverbräuche eben auch unnötig weiter zu stärken.
Diese Argumente, die Sie nennen, die sind ja jetzt schon seit einigen Jahren bekannt. Sehen Sie denn in Deutschland irgendwelche Wandlungen, dass die Kommunen oder dass man auch auf dem Land tatsächlich darauf eingeht, hier diesen Zielen gerecht zu werden?
Also erkannt ist das auf jeden Fall überall. Ich erkenne beispielsweise in den Kommunen und Städten durchaus die Relevanz, auch den Willen, damit zu beginnen. Die Komplexität, die ich gerade ansprach, ist aber auch ein Hemmschuh. Also die Frage ist, was sind die ersten Schritte und wo wollen wir in den nächsten Jahren sein, um diese Maßnahmen abzupuffern? Also ist noch viel Luft nach oben, um es so auszudrücken. Wir müssen aber beginnen, denn beispielsweise so ein Stadtumbau, das ist ja ein Generationenprozess, der sich auch durch viele einzelne Maßnahmen letztendlich dann darstellt. Und aus diesem Grund sollte man eben schrittweise auch beginnen. Meine Wahrnehmung ist auch, dass mit jedem erfolgreichen Teilprojekt die Kommunikation in den Städten, die Entscheidung hin zu einer Transformation der Städte beschleunigt wird. Man muss also, das ist eine ganz große Aufgabe dabei, mit dieser enormen Komplexität auch umgehen, die ja der Klimawandel für die einzelnen Domänen mit sich bringt.
Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen? Wassersparen kennen wir, aber vielleicht noch kurz auch die Frage, andere Pflanzen, die weniger Wasser brauchen. Solche ganz konkreten Dinge, sind das Dinge, die Ihnen auch vorschweben?
Ja, wir müssen in der Tat überlegen, wie die Vegetation der Zukunft in den Städten aussieht. Also wir werden, wenn Sie so wollen, immer mediterraner in unserem Klima perspektivisch werden. Wir müssen uns sicherlich auch mit entsprechend toleranten Pflanzen, nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Landwirtschaft, zunehmend auseinandersetzen.
Und damit müssen wir einen Punkt setzen, denn hier kommen gleich die Nachrichten. Vielen Dank an Roland Müller. Er ist Experte für Umwelt- und biotechnologische Fragen, leitet das Helmholtz-Zentrums, den Bereich Biotechnik für Umweltforschung in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch heute früh.
Sehr gerne.